Die erste Frage an den Fachmann, was ist denn korrekt? Sagt man Viola oder sagt man besser Bratsche?
Da gibt es keinen richtig oder falsch. Das eine ist deutsch, das andere ist italienisch. Viola klingt mir manchmal ein bisschen zu vornehm, ich sage gerne Bratsche.
Diese Bratsche, wie man lesen kann, trat relativ früh in ihr Leben ein, nämlich im Alter von 7 Jahren. Und diese Liebe ist geblieben bis heute, wo Sie ein gestandener Musikprofessor sind.
Ja, so ein bisschen skurril und nach wie vor ungewöhnlich, dass ein Kind sagt, an diesem Punkt, wo es zur Debatte steht, ein Streichinstrument zu lernen, ich will jetzt Bratsche spielen. Ich weiß auch nicht, es war so ein kleines bisschen gegen den Strich gebürstet, vielleicht meiner Art von Auflehnung gegen den Mainstream zu schwimmen. Ob ich damals so eine ganz genaue Klangvorstellung von der Bratsche hatte, da bin ich mir nicht sicher. Ich wusste, dass mir Geige zu hoch war. So eine Geigen-E-Seite war mir schon damals suspekt, hat sich nicht wirklich was dran geändert. Da blieb die Bratsche, Cello war groß irgendwie. Und ich war einerseits groß, das hat dann die Möglichkeit immerhin eröffnet, gleich auf einer ganzen Geige immerhin anzufangen, die mit Bratschenseiten gestimmt war. Und wie das klang, möchte ich heute lieber nicht mehr so genau wissen. Insofern mit Klangvorstellung oder Liebe zu einem ganz bestimmten Timbre hatte das wahrscheinlich damals noch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber das hatte ich ja noch ein bisschen Zeit, das zu entwickeln.
Oft ist es ja so, dass der Geigenlehrer einem sagt, da ist ein kleines Kammerorchester oder ein Streichquartett, will sich bilden, aber was fehlt, ist die Bratsche. Hast du nicht Lust, das mal auszuprobieren?
Das ist natürlich irgendwie das gute alte Klischee. Irgendwo wird eine Bratsche gebraucht und dann wird sozusagen der schwächste Geiger gefragt. Übernimm doch mal, und das ist der Beginn einer steilen Karriere und der absoluten Unverzichtbarkeit. Nee, das hat sich schon alles so ein bisschen ausdifferenziert. Es ist immer noch so, dass wir das gute Bratscher überall gebraucht werden.
Hängt diese kleinere Anzahl von Bratscherinnen und Bratschern nicht auch damit zusammen, dass es verhältnismäßig im Vergleich zu Geigenliteratur wenig Stücke gibt für Bratsche, mit denen man um die Welt touren kann? Ist die neue Musik da vielleicht dankbarer, dass sie mehr an die Bratsche denkt?
Jetzt gerade durch die neue Musik, gerade durch das, was im 20. Jahrhundert für die Bratsche dazugekommen ist, ist das Repertoire so groß geworden, dass es überhaupt kein Problem ist, sich karrierefüllend auch mit Bratschen-Solo-Repertoire zu beschäftigen. Aber diese echten Eckpfeiler, die großen Meisterwerke, werden uns Bratschisten dann wahrscheinlich doch eher immer wieder in die Kammermusik ziehen. Weil ich würde schon sagen, es gibt für einen Bratscher künstlerisch nichts Wertvolleres, als sich auf eine Bühne zu setzen, um Beethoven oder Bartok-Quartette zu spielen.
Nun kommen Sie nach Heidelberg zum Heidelberger Frühling 2018 in die Kammermusikakademie als Lehrende, als Dozent. Ich vermute, Igor Levit hat Sie dazu aufgefordert, der Leiter der Kammermusikakademie. Kommen Sie da eher jetzt als Bratscher hin oder kommen Sie eher als Kammermusikexperte und Kammermusikliebhaber dahin?
Ich hoffe, das schließt sich nicht aus. Also, ich komme da sicherlich als Kammermusiker hin mit der speziellen Perspektive Bratsche. Ich glaube schon, dass es einerseits natürlich nicht diese Differenzierung gibt. Es ist am Ende, wenn ich ein Werk durchdringen will, ist das relativ egal, aus welcher Perspektive ich das tue, ob ich das von oben, von unten, von der Mitte oder von hinten tue. Andererseits ist die Perspektive natürlich spezifisch als Mittelstimme. Wir Bratscher dürfen eigentlich alles. Wir dürfen begleiten, wir dürfen Mittelstimmen spielen. Wir dürfen mal Bassstimmen spielen, wenn das Cello zum Beispiel auf die Reise geht und im Diskant Soli, Themen, Kantilenen spielt. Und wir dürfen natürlich auch Themen spielen, wir dürfen Soli spielen. Mir fällt da immer wieder ein, der zweite Geiger vom Amadeus-Quartett, der mal diese wunderbare Definition gebracht hat, ein Streichquartett ist wie eine Flasche Wein. Der Primarius ist das Etikett, macht nach außen was her. Ganz wichtiges Verkaufsargument. Der Cellist, die Cellistin, ist das Gefäß. Und der Inhalt sind die Mittelstimmen. Also mir geht es bei der Flasche Wein immer noch am meisten um den Inhalt, wenn ich ehrlich bin.
Der Unterricht bei der Kammermusikakademie ist öffentlich. Das ist vielleicht ein zusätzlicher Druck jetzt auf die Stipendiaten, die nun auf der einen Seite die berühmten Dozenten dann irgendwie zufriedenstellen müssen. Auf der anderen Seite sehen sie auch diese begehrlichen Augen auf ihren Spielhänden und auf der Bogenhand vielleicht liegen. Ist das eine andere Atmosphäre dann?
Also das würde ich auch immer bitten, einem einem Publikum mit auf den Weg zu geben, denkt euch rein in diese Situation, die eigentlich sehr unnatürlich ist. Alle künstlerische Arbeit, die wir in einem Coaching machen, auch Proben, ist etwas, was normalerweise und aus gutem Grund zu 95% der Zeit hinter verschlossenen Türen stattfindet. Da ist eine Vertrauensbasis, eine Vertrauensatmosphäre, da braucht es ganz bestimmte Ansprachen. Man probiert auch mal Sachen aus, man riskiert mal Sachen, die dann vielleicht gnadenlos in die Hose gehen und sowas. Das ist eigentlich, wie gesagt, etwas im Privatesten. Dass es ein öffentliches Interesse daran gibt, kann ich total nachvollziehen. So dieser Blick in die Werkstatt, der Blick in die Küche, dem Koch mal beim Kochen zuzuschauen. Und deshalb ist es auch vollkommen legitim, den mal zu öffnen. Die Aufgabe für alle Beteiligten, also nicht nur für den Lehrer, der es da vielleicht anleitet, auch für den Schüler, ist, Mechanismen zu entwickeln, das irgendwie mit einzubeziehen, das mitzudenken und andererseits so sehr vergessen zu machen wie möglich. Oder da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich blende das aus, diese Situation, dass mir jemand zuguckt, ist wahrscheinlich schwierig, oder ich beziehe es irgendwie mit ein. Ich versuche die Leute genauso neugierig zu machen, mal was auszuprobieren, was zu experimentieren. Und so kenne ich das Heidelberger Publikum. Das ist ein echtes, enthusiastisches Interesse an dieser kreativen Arbeit gibt, wo nicht gleich der Daumen gehoben oder gesenkt wird über irgendwas, was gerade noch nicht so geklappt hat, weil wir einfach auch diesen Raum nutzen wollen und müssen, um zu experimentieren.
Ist es jetzt mehr diese Art von Psychologie, geh richtig mit Publikum um, wenn die zuschauen, ist es das feinnervige Hören aufeinander? Wo setzen Sie speziell an?
Generell vorweg, das Niveau, so wie ich das jetzt zum Beispiel im letzten Jahr in Heidelberg erlebt habe, ist fantastisch hoch. Das sind lauter junge Leute, mit denen ich mich auf absoluter kollegialer Augenhöhe treffe. Da gibt es vielleicht den Unterschied, dass ich das Stück, um das es dann geht, ein paar Mal mehr gespielt habe als die. Aber die können wahnsinnig viel, um nicht zu sagen alles. Ich kann das jetzt ganz schwer vorhersagen. Es ist, das wird die Konstellation sein, wie die Gruppe zusammengesetzt ist, was ja ein vollkommen heterogener Haufen erstmal ist. Sie haben sich alle wahrscheinlich vorher noch nie gesehen. Welche Rolle mir dann dabei zufällt, da wird sehr viel Spontanität im Spiel sein. Die sind mit allen Wassern gewaschen, was Podiumserfahrung und sowas angeht. Dafür brauchen die mich nicht. Und das interessiert mich eigentlich auch erstmal nicht. Mich interessiert das Werk. Und meine ganz persönliche Geschichte mit dem Werk, was habe ich damit für Erfahrungen gemacht, was hat vielleicht schon mal nicht so gut funktioniert, was hat vielleicht schon mal sehr gut funktioniert, wo kann ich helfen, vielleicht die ein oder andere Abkürzung zu nehmen, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, die es zum allerersten Mal spielen. Aber ansonsten geht es ums lustvolle, lustige, gerne humorvolle, gemeinsame Entdecken und Euphorie wachsen lassen an dem, was wir da gemeinsam machen dürfen. Nicht mehr und nicht weniger.
Und im Mittelpunkt bei der nächsten Saison steht Schumanns Klavierquintett aus dem Jahr 1842, was wohl ein Markstein auch in der Kammermusik ist.
Also wir haben da dieses Doppel Brahms und Schumann Klavierquintette, die nach wie vor, es gibt noch viele wunderbare, großartige, wichtige Stücke, die danach entstanden sind, aber das ist schon eigentlich noch immer so die Messlatte. Schumann von seiner besten, reinsten, typischen Seite, dieser schwärmerischen, beweglichen, vergleichsweise leicht gängigen, richtungssuchenden Romantik. Deshalb finde ich, man kann in dem Stück sehr allgemein sehr viel über Schumann, Streicher, Klavier, Kammermusik lernen. Da wiederholt sich sehr viel. Da haben wir eine Menge zu entdecken.
Muss ja wie ein Rausch über Schumann gekommen sein. Er hat es in kürzester Zeit geschrieben. 5 Tage, sagt man, hat seiner Frau Clara Schumann gewidmet, die den Klavierpart natürlich dann übernommen hat. Sie selber war begeistert, fand es herrlich, wie so vieles von ihrem Mann. Ist das ein Muss für Musiker, dieses Quintett?
Wie gesagt, ein Meilenstein von allem, was drin, plus wirklich eine ganz besondere Inspiration. Ich meine, der Trauermarsch, dieser zweite Satz, an dem man übrigens auch wirklich als Ensemble wahnsinnig viel lernen kann. Die Zuverlässigkeit von gemeinsamem Puls, Pausen aushalten, Puls nach innen holen. Was muss ich zeigen, wenn ich eine Gruppe führe? Wo kann ich darauf vertrauen, dass es auch funktioniert, wenn ein gemeinsamer Puls stabil bleibt? Schwierig, ist wirklich nicht schwierig, also nicht einfach. Wir steigen da schon in wirklich hohe Schule von gemeinsam Kammermusik atmen ein. Und dann gibt es diese Mittelteile, die wirklich zum Heulen schön sind. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich kennengelernt habe. Ich hatte dieses Glück per Zufall. Noch bevor ich eigentlich wirklich richtig ausgebildet wurde, durfte ich schon ein Quartett gründen. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit gehabt mit großen Monster, riesigen, wichtigen, schwierigen Stücken wie späte Beethoven-Quartette, wie späte Schubert-Quartette, Schubert-Guido-Quartett. Das war sozusagen eigentlich in unserer ersten professionellen Saison, habe ich 50 Mal Schubert-Guido-Quartett gespielt und mit so diesen Monolithen früh in Kontakt zu kommen. Nicht zu sagen, oh Gott, ich bin noch nicht so weit, ich muss erstmal das und das und das und dann traue ich mich vielleicht daran. Das halte ich für problematisch. Natürlich brauche ich immer einen gewissen Mut zur Lücke, aber auf der anderen Seite habe ich auch, wenn mir etwas über den Kopf wächst, habe ich eine wahnsinnige Chance, versuchen, hinterherzuwachsen. Und die Zeit finde ich ganz wichtig, ganz kostbar. Deshalb früh an die großen Sachen.
Ich habe gelesen, dass dieses Stück auch so angelegt ist, eigentlich wie ein Klavierkonzert, um der Clara Schumann gewisse Auftrittschancen und Glanzlichter zu ermöglichen. Ist das vielleicht dann eine Aufgabe während der Akademie, da eine Balance herzustellen zwischen dem Klavierpart, der sich ja immer ganz gern rausmelodiert, und den Streichern?
Das ist immer eine Herausforderung in der ja per se heterogenen Klavier-, Streicher-, Kammermusikbesetzung, Balance finden. Wie überhaupt das wahnsinnig reizvoll ist, wenn verschiedene Instrumente zusammenkommen, daran zu arbeiten, sich zu mischen, wirklich zusammen zu spielen. Oder eben auch nicht. Und das, da finde ich, wird es auch interessant, dass man viele, meiner Meinung nach, vielleicht am Anfang viel zu viel Zeit, viel zu viele Jahre darauf verwendet, immer zusammen zu spielen, wie gemeinsam zu atmen, gemeinsam einzusetzen, gemeinsam aufzuhören. Wahnsinnig interessant wird es an Stellen, aufgrund von musikalischen Strukturen nicht zusammenzuspielen. Das ist ja wahnsinnig komplexes Repertoire. Es sind immer, finden mindestens 2, 3, 4, in dem Fall 5 Sachen gleichzeitig statt. Und das zu zeigen, reliefmäßig in verschiedenen Schichten darzustellen und nicht einen homogenen Einheitsbrei draus zu machen. Und gleichzeitig natürlich sich an den Punkten, an denen es wichtig ist, wieder absolut homogen und gemeinsam zu treffen. Da ist es spannend. Also es hat beides. Es hat beides. Mischung finden und genießen, dass man sich nicht immer mischen muss.